Abschluss gemacht und ich kann jede Arie singen, ich kann jedes Lied singen, aber wie komme ich denn jetzt zu meinem Publikum? Können wir eigentlich die Aufnahme machen? Oh, wir müssen 2 Meter Abstand halten. Nee, so können wir das alles gar nicht machen. Ich glaube, wir müssen alles auf Eis legen. Und das war natürlich ein Schock. Das ist auch eine Chance. Also ich versuche durch diese Krise eine Zukunftsvision für unser Ensemble mitzunehmen. Und ich wünsche mir, dass das für Streaming mehr Geld geben kann. Dass da einfach mehr an die Künstler wieder kommt.
Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich booke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Imke, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Hi Imke, vielen Dank für die Einladung.
Wir erleben gerade etwas, das die Musikbranche eigentlich kennt. Denn das, was sich heute Corona-Krise nennt, das hat sich vor ein paar Jahren noch Digitalisierung genannt. Die Ergebnisse waren sehr ähnlich. Damals brach der Umsatz ein, weil sich plötzlich keine CDs mehr verkauften. Heute bricht der Umsatz ein, weil aufgrund einer weltweiten Pandemie ein Kontaktverbot herrscht, weshalb Auftritte abgesagt werden mussten. Also man kann es eigentlich auch so ausdrücken, die Musikbranche kennt Krisen. Irmke, du bist Musikerin und du bist unmittelbar betroffen. Nimm uns mal mit in deine Welt. Was machst du und wie würdest du deine Musik beschreiben?
Also meine Welt besteht natürlich aus Musik. Ich habe klassischen Gesang in Köln an der Hochschule für Musik studiert. Das bedeutet insofern Operngesang oder Konzertgesang, Liedgesang. Und ich habe meinen Abschluss gemacht nicht lange her und beherrschte dann diese Gesangskunst sehr gut. Und bis dahin habe ich mich selber gar nicht als Gestalterin auf dem Musikmarkt erlebt. Allerdings habe ich gemerkt, wie geht es denn jetzt, dass ich als Sopranistin und ich kann jede Arie singen, ich kann jedes Lied singen, habe also einen riesen Vorsprung an Können, aber wie komme ich denn jetzt zu meinem Publikum? Das war die ursprüngliche Frage. Und dann habe ich für mich letztes Jahr, sage ich mal, eine Initialzündung gehabt. Ich habe mich selbst definiert, ich bin auch jetzt Musikmacherin, Gestalterin, habe mein eigenes Ensemble gegründet. Das ist das Ensemble Über den Wolken. Wir machen progressive Klassik. Eine Stilmischung aus verschiedenen Genres. Wir sind in der Klassik verwurzelt. Durch unsere Virtuosität aber können wir Ausflüge in alle möglichen Genres, zum Beispiel Chanson, Klezmer, Soul, Pop und Folk unternehmen und haben zum ersten Mal, das ist für mein Genre und für meine Herkunft relativ revolutionär, haben das Publikum im Blick. Das ist sozusagen meine Entwicklung.
Wenn du sagst, du hast es letztes Jahr gegründet, dann steht ihr noch relativ am Anfang, oder?
Ja, tatsächlich. Also wir hatten von unserem Live-Programm letztes Jahr im November die Premiere, gleichzeitig mit dem Release unseres ersten Albums, Sempre Libera. Also da ist auch ein großer Freiheitsgedanke dabei, das in meiner Musik. Es ist diese Sehnsucht, auszubrechen, die Freiheit, sich zu nehmen, zu suchen, welche Wege sind eigentlich gangbar. Das ist auch ein gewissermaßen ein biografischer Anteil von mir, da die Konventionen und Normen in meinem Genre, sag ich mal, der Klassik, der herkömmlichen Klassik, sehr stark sind. Und Sempre Libera, das Album, das war für mich einfach auch ein Befreiungsschlag. Und wir wollten jetzt wirklich losstarten.
Stichwort Befreiungsschlag. Was gehört denn für dich noch so zu diesem Thema Befreiung?
Also, das ist ein ganz vielfältiges Thema. Danke für diese Frage, denn ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Ich habe ja von einerseits schon von diesen starken Konventionen in meinem Genre erzählt. Übrigens Es gibt auch einen sehr starken männlich geprägten Diskurs in meinem Genre, das nur nebenbei. Also auch von diesen starken Rollenklischees habe ich mich, also bin ich oder empfinde ich mich sozusagen auf einem progressiven Weg. Ein weiteres wichtiges Thema, was Befreiung betrifft, ist auch Kommunikation. Nämlich, um ein Zielpublikum anzusprechen, muss ich deren Sprache sprechen. Und was sind das für Sprachen? Also wir haben natürlich einerseits die verschiedenen Muttersprachen hier in meinem Grenzgebiet Ostbelgien. Das sind einerseits Muttersprache Deutsch, Französisch und natürlich Flämisch, genauso ähnlich Niederländisch. Und hier in diesem Sprachenmix in dem Grenzgebiet, wo man sich als Deutschsprachler nicht unbedingt heimischer fühlen kann als ein französischer Muttersprachler, empfinde ich mich als Übersetzerin, als gewissermaßen Übersetzerin zwischen den Sprachen in die Musik hinein. Also nicht nur rein sprachlich zum Verständnis, sondern auch, ich versuche, meine traditionsbelastete Musik, nämlich die klassische Musik, zu übersetzen für heutige Ohren.
Nun hast du ja gesagt, ihr seid gerade dabei, das aufzubauen, euer Ensemble aufzubauen. Ihr hattet letztes Jahr im November quasi euer Debüt.
Richtig.
Womit verdienst du aktuell dein Geld? Also ich gehe von aus, noch nicht mit diesem Projekt, oder?
Ja, korrekt. Also von der Musik zu leben ist ein Traum, den ich schon sehr lange habe und gemerkt habe, in dem normalen Genre, also für eine Sopranistin, käme eigentlich nur die Oper in Frage. Ich habe aber gemerkt, die Oper und ich, wir passen auf verschiedene Weisen noch nicht zusammen. Also habe ich gedacht, gut, ich will aber den Musiktraum weiterleben. Was habe ich denn für Möglichkeiten? Ganz aktuell unterrichte ich in mehreren Grundschulen mit dem Projekt Singpause bzw. Vokalklasse. Das baut auf einer ganz durchdachten, praxisorientierten Methode auf. Und ich unterrichte vor allem Kinder von 6 bis 10 Jahren im Grundschulalter. Mhm. Weil ich glaube, und das hat auch etwas mit meiner Mission zu tun, zu übersetzen, ich habe auch eines Tages diesen initialen Musikfunken von jemandem bekommen, der für die Musik gebrannt hat. Man wird sozusagen inspiriert von jemand anders. Das ist etwas, was weitergegeben und live erlebt werden muss, dieser Kontakt mit der Musik, auch die Begeisterung damit. Und ich habe empfunden, durch diesen Unterricht in den Grundschulen bin ich ganz nah dran an den Musikern von morgen. Also es ist sozusagen auch mit gewissermaßen einen Funken weitertragen und gewissermaßen auch für mich eine ganz ehrenvolle Aufgabe. Dadurch, dass ich sehr viele Schüler habe, ich habe aktuell 14 Klassen, die ich betreue, also rund 300 Kinder sehe ich wöchentlich, habe ich sozusagen auch eine große Kundschaft, die einfach wirklich, man sieht das am Jahresende, wenn die alle zusammen auf der Bühne stehen, mit welcher Begeisterung und Freude die musizieren und die Musik für sich leben. Das ist, muss ich sagen, mein größter Verdienst derzeit. Davon lebe ich im Moment.
Was hast du oder was habt ihr euch für dieses Jahr für euer Über den Wolken Ensemble vorgenommen? Was habt ihr geplant? Was hattet ihr geplant?
Ja, also tatsächlich, wir hatten natürlich große Pläne. Wir wollten sehr stark, oder wir starten auch jetzt im Booking. Das bedeutet, wir haben uns personell gut aufgestellt. Ein Mitglied unseres Ensembles ist dazugekommen, nämlich Carmen, unsere Pianistin. Und wir sind jetzt dabei, wir wollten im Mai eine Tour starten. Das war das Erste. Wir wollten mit unserem neuen Mitglied Carmen das Live-Programm nochmal proben und dann zur Aufführung bringen durch die Tour. Wir hatten ein neues Stück arrangiert, also es ist wirklich ein 6-minütiges klassisches Werk mit 4 Musikern, also es ist ein extrem großes Arrangement. Mein Arrangeur hat schon sehr geflucht, er ist seit 3 Monaten quasi dran mit allen Stimmen und meinte, es ist eigentlich kein Lied, es ist eigentlich ein Orchesterwerk, weil es so viele Noten sind, die geschrieben werden mussten. Dafür haben wir auch einen Text bekommen, das heißt Frühlingsstimmen, Walzer, und das wollten wir uraufführen. Wir wollten das releasen sozusagen und sozusagen in das neue Jahr frisch und starten. Genau. Eine weitere Komponente war, wir wollten mit einem Chor hier in Ostbelgien zusammenarbeiten und mit ihm für den heimischen Komponisten César Franck, der dieses Jahr 200-jähriges Jubiläum hat, wollten wir ein Lied auch aufnehmen mit Chor. Und das wollten wir sozusagen in die Wintertour mitnehmen. Also da hingen auch einige Termine im zweiten Halbjahr dran und so weiter. Das sind die Pläne. Darüber hinaus auch die Ostbelgien-Premiere, das hätte im September sein sollen und so weiter. Also da gibt es ganz viele Termine oder Ideen, die jetzt gerade im Moment noch nicht klar sind, aber wahrscheinlich nicht stattfinden werden.
Es klingt so, als hattet ihr dieses Jahr so euren Sprung auch in die Sichtbarkeit geplant. So, nun ist aber Corona dazwischen gekommen. Was war das für ein Moment, als dir oder auch als euch bewusst wurde, dass das so in der Form nicht stattfinden können wird?
Ja, tatsächlich hat mich das total geschockt. Ich war total erschrocken. Vor allem, ich habe das in einem Kontext erfahren. Es war gerade in der Schule. Mein Kantor, der Mitte März gesagt hat, oh, wir müssen Ostern absagen. Und ich so, hä? Ostern ist in einem Monat. Wie kommst du darauf, dass das... Also in dem Moment fiel sozusagen der Pfennig groschenweise. Kann man das so sagen? Nein, der Groschen fiel pfennigweise. Ne?
Genau so rum.
Also in diesem Moment fiel der Groschen pfennigweise. Ich merkte, okay, Ostern wurde abgesagt. Oh Gott, was heißt das denn für unsere Tour? Wie können wir eigentlich die Aufnahme machen? Oh, wir müssen 2 Meter Abstand halten. Wie sollen wir denn einen Raum finden und die Tonleute und 2 Meter Abstand? Also so, allein der Machbarkeitsgedanke stand dann so im Vordergrund, dass ich dachte so, nee, so können wir das alles gar nicht machen. Und dann das Publikum. Also es war wirklich so eine Kette von Gedanken, wo ich dachte, oh Gott, ich glaube, wir müssen alles auf Eis legen. Und das war natürlich ein Schock, weil tatsächlich, wir wollten die Sichtbarkeit, wir wollten durchstarten, wir wollten auch mit unserem Produkt, wo ich unglaublich stolz drauf bin, weil die Premiere war einfach sagenhaft und also wirklich, wir haben ein Publikum für uns begeistert, das uns noch nie vorher gekannt hat und wir hatten 2x Standing Ovations und das war wirklich für uns, wir wollten darauf aufbauen, wir wollten jetzt sagen, gut, wir wollen mehr davon und wir haben auch eine reale Chance, das zu erreichen und jetzt, jetzt ist es einfach ganz anders gekommen.
Genau, du musstest beziehungsweise ihr musstet umdisponieren und gerade auch bei dir, damit du auch weiterhin Miete zahlen kannst. Welchen Aufgaben gehst du aktuell nach? Also in welche Richtung hast du angefangen, umzudisponieren?
Ja, tatsächlich. Also die Schulen sind geschlossen. Das bedeutet auch, bei mir ist gewinnmäßig, ich kann gar nicht online unterrichten. Das ist einfach so die Baseline. Ich stand sozusagen von einem Tag auf den anderen vor dem Nichts und dachte, okay, was mache ich jetzt? Ich habe natürlich im Freundeskreis rundherum gefragt und mein Vater, wir haben einen Familienbetrieb, das ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, ein Gartenbau und eine Pension. Und der hat gesagt, okay, hör mal, komm vorbei, hilf mir, wir haben genug zu tun, du wirst hier auch einen Platz finden. So, das ist eine Arbeit, die ist so fern von dem, was ich normal mache. Also das ferner geht es gar nicht. Also von jetzt auf gleich habe ich quasi von der Schule, vom Unterrichten, vom Selbstmusizieren, vom Plan entwerfen über mein Ensemble, über Musik, über Konzepte, über Anträge und Visionen hin zu, sage ich mal, ja, zum Alltag, nämlich Klo putzen, Unkraut jäten und das im laufenden Arbeitsbetrieb. Ne? Wow, das war einfach eine riesen Fallhöhe, sage ich mal.
Wie geht es dir mit diesen Aufgaben oder wie fühlst du dich auch, während du dabei bist, deinem Vater in diesem Betrieb zu unterstützen?
Oh, das Gefühl ist tatsächlich vielfältig. Einerseits, es ist jetzt keine Arbeit, wo ich sage, wow, ich schreibe mir die in die Vita. Das auf keinen Fall, aber es ist offenbar, es ist systemrelevant. Also die Menschen, die da leben, die sind davon abhängig, dass jemand täglich dafür sorgt, dass alles hygienisch sauber und toll ist. Also das heißt einerseits, die wahre Bedeutung dieser Tätigkeit hat einfach nochmal natürlich gewonnen, weil es in der Krise machbar ist. Mhm. Aber mit welchem Gefühl bin ich da hingefahren? Also einerseits muss ich sagen, ich bin auch gewissermaßen fast trotzig bei der Sache, weil ich habe überhaupt die Chance, dass ich mich gerade selber durch die Krise bringen kann. Mhm. Das ist für mich was ganz essentiell Wichtiges. Ich sage das deswegen, weil ich habe auch durch die Sichtbarkeit meines Ensembles habe ich ja auch Verantwortung übernommen für meine Mitmusiker. Zum Beispiel, wir haben Assistenten, wir haben Arrangeure, die auch jetzt in der Krise weiter arbeiten und die müssen weiter bezahlt werden. Und wenn der einzige Weg ist, dass ich dafür, sage ich mal, Tätigkeiten mache, die ich sonst vielleicht nicht so häufig mache, um die weiter durchzubringen, weil die sozusagen ihr Vertrauen mir geschenkt haben und auch das Vertrauen, ich wir schaffen das zusammen, ja, dann muss ich sagen, ich bin dann auch gewissermaßen stolz. Ich fühle mich auch stark, dass ich überhaupt die Chance habe, das zu machen.
Welche Rolle spielt die Musik in diesem oder in deinem neuen Alltag im Prinzip?
Oh, das ist tatsächlich eine sehr duale Rolle. Also in dem Moment, wo ich in der Pension bin, da träume ich nur von Musik. Da kommen mir kreative Ideen. Das ist wirklich verrückt. Also ich nenne es meditatives Unkrautjäten. Ich habe wirklich in dem Moment, wo ich mit meinen Händen arbeite, ist mein Geist ganz frei für Visionen, für kreative Ausflüge und vor allem fürs Träumen. Und Musik ist quasi Träumen mit Klang. So empfinde ich das. Und ich habe gemerkt, allein darüber nachzudenken, was ich als nächstes machen könnte, macht es für mich, dass diese Arbeit funktioniert. Also das heißt, Musik motiviert mich auch, wenn ich gerade keine Musik machen kann. Und in dem Moment, wo ich wieder nach Hause zurückkehre, nach Ostbelgien, und meinen Partner hier unterstütze und unsere Familie natürlich, die natürlich auch hier weiter vor Ort die Stellung hält, in dem Moment ist Musik wieder real. Das heißt, ich kann üben, ich kann aufnehmen, ich habe gestern ein Video gedreht, es ist fertig geworden, und diese kreativen Dinge wirklich umzusetzen, die kann ich dann wieder hier machen. Also diese Dualität zwischen, ich arbeite mit meinen Händen dafür, dass ich morgen auch noch an meiner Musik arbeiten kann, das inspiriert sich gegenseitig, und das empfinde ich als verrückterweise eine sehr angenehme Balance in dieser sehr außergewöhnlichen Situation.
Mhm. Was würdest du sagen, was nimmst du so für die Zukunft mit aus dieser Corona-Krise oder aus dieser Herausforderung, vor der du nun auch als Künstlerin stehst?
Oh, ich nehme eine ganze Menge mit. Also dieser Live-Charakter der Musik, der im Moment durch die Digitalisierung ja wirklich für uns Künstler total im Vordergrund steht. Dieser Live-Charakter ist unfassbar fragil, habe ich verstanden. Das heißt, wir können im Moment nicht auftreten, wahrscheinlich noch bis September. Das bedeutet für mich eine ganz lange Zeit, wo ich meine Musik nicht so stark zeigen kann. Auch das, was uns ausmacht, ist im Moment sehr stark unter Verschluss. Es ist nicht sichtbar, so wie du gesagt hast. Ich gehe jetzt gerade dazu über, dass ich mir einen Weg suche, um auch online das, was uns ausmacht, die Musik und die Relevanz, ein Format zu finden, wo wir uns online zeigen können. Mhm. Es wird wahrscheinlich ein Streaming-Konzert geben im Sommer. Ich versuche mir eine Form zu suchen, wie das geht, wie wir uns wirklich zeigen können. Und ich habe gemerkt, vielleicht wird Corona nicht die letzte Pandemie sein oder die letzte Situation, wo wir nicht live auftreten können. Also ist es für mich eine große Herausforderung zu sehen, dass wir auch Relevanz haben können, selbst wenn wir gerade nicht auftreten können. Das heißt, es muss meiner Meinung nach in Zukunft gleichermaßen möglich sein, dass wir vor Ort sein können, aber auch online stattfinden. Mhm. Das hat auch natürlich Konsequenzen. Das heißt, man kann ein anderes Publikum ansprechen, was vielleicht gar nicht um die Ecke wohnt oder vielleicht nicht diese Bühne besucht, wo wir jetzt stattfinden, sondern wir haben sozusagen die Möglichkeit, vielleicht unser Publikum auch in einem größeren Radius zu finden. Das ist auch eine Chance. Also ich versuche durch diese Krise eine Zukunftsvision für unser Ensemble mitzunehmen.
Gibt es etwas, das du dir von der Musikbranche wünschen würdest?
Oh ja, ganz, ganz stark. Also ich wünsche mir, dass durch Streaming-Formate, die jetzt natürlich alle sehr stark funktionieren müssen, weil das der einzige Weg ist, um den kreativen Output der Künstler auch überhaupt zu treffen. Ich hoffe, dass es dafür mehr Wertschätzung gibt. Das heißt, mehr Wertschätzung des Publikums für unsere Arbeit, für Kunst, für Kreativität, für Musik. Und ich wünsche mir, dass die Streaming-Anbieter und, sage ich mal, Musik-on-Demand-Portale diese Wertschätzung auch in ihren Ausschüttungen zeigen können. Also sprich, dass es für Streaming mehr Geld geben kann. Also sei es auf Spotify, Apple, allen anderen, Amazon, dass da einfach mehr an die Künstler wieder kommt. Und ich wünsche mir, dass besonders die Frauen in der Musikbranche eine größere Sichtbarkeit erlangen. Also sprich, dass in meinem Genre zum Beispiel, dass nicht immer nur dieselben drei großen Tenöre interviewt werden, sondern dass auch der Mut gehabt wird, Sängerinnen überhaupt zu entdecken. die vielleicht nicht so bekannt sind. Also ich wünsche mir auch vom Online-Journalismus den Mut zur Entdeckung von neuen Talenten. Natürlich am liebsten von Frauen, aber ich bin auch offen, wenn überhaupt neue Talente entdeckt werden.
Gibt es noch irgendetwas Abschließendes, das du hinzufügen möchtest?
Ja, ich würde mir auf jeden Fall was Großes wünschen. Ich habe gestern gemerkt, mir fehlt unglaublich der Austausch mit meinen Freunden, mit meinen Freundinnen und vor allem mit meinen Freundinnen. Also sprich, ich merke, die Krise nimmt mir gerade die Möglichkeit, mich zu verbünden gegen all diese großen Themen, die natürlich durch die Krise, da sind wir jetzt heute gar nicht so stark drauf eingegangen, aber was macht es im Moment, wenn Familien ins Homeoffice gehen, Homeschooling ins Private ausgelagert werden? Das bedeutet für die Familien und vor allem für die Mütter eine sehr große Belastung, weil vieles, was auch, sag ich mal, im normalen Alltag auf Frauen ausgelagert wird, und zwar nicht ausgelagert, sondern einfach von der klassischen Rollenverteilung, wie sie sich entwickelt hat, bei uns einfach landet. Also die Care-Arbeit, der Mental Load, das Organisatorische eines Familienalltags zu übernehmen. Und ich merke, mir persönlich im Alltag hilft es unfassbar, wenn ich mich mit meinen Freundinnen darüber austausche und einfach nur benenne, dass das gerade stattfindet, dass wir sehr viel Verantwortung übernehmen, ohne dass darüber gesprochen wird. Und dass da auch ein Ausgleich stattfindet. Und ich merke, in der Krise ist das noch viel stärker geworden. Sprich, ich als Mutter und ich als Familienoberhäuptin mache halt zu meiner Musik und dieser Tätigkeit in der Pension zusätzlich auch noch sehr viel Familienarbeit. Und ich weiß, das ist einfach eine Realität. Und ich weiß, das ist nötig. Und ich weiß auch, viele Männer übernehmen auch schon sehr, sehr viele Teile. Aber ich merke, es ist noch nicht selbstverständlich bei 50%. Ich wünsche, dass wir Frauen uns darüber einfach im Klaren sind und uns vielleicht verbünden, wie wir das schaffen, wie wir auch Verantwortung vielleicht abgeben können. Das ist ein Prozess, das ist ein großer Weg. Und ich merke, mir persönlich hilft da vor allem der Live-Austausch. Mir fehlt das ganz stark. Und ich wünsche mir, ja, dass wir uns vielleicht eben durch Telefonieren oder Zoom-Treffen einfach in dieser wirklich wichtigen Perspektive, um den Alltag zu managen, einfach wieder austauschen können. Also sprich, ich wünsche auch natürlich aus dem Aspekt, dass es bald wieder die Möglichkeit gibt, sich zu treffen und sich zu unterstützen.
Das war Irmke von Schlichting. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Dankeschön, Irmke, für die Einladung. Ich wünsche dir auch für Corona einen ganz milden und lichten Weg mit den Künstlerinnen in deinem Netzwerk.
Danke, Irmke. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch 3 kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke@raketerei.com. Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen. Wenn ihr mehr über die Musikbranche wissen möchtet, über Strukturen, über Trends, über Strömungen, wenn ihr mehr zum Thema Selbstvermarktung für Musikerinnen erfahren möchtet oder meinen Podcast zugeschickt bekommen wollt, sobald die neue Folge online ist, dann solltet ihr unter www.raketerei.com/newsletter mein Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr alle 2 Wochen ein kleines Komplettpaket von mir per E-Mail zugeschickt. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure Imke.